Ja, wir stoßen insgesamt jährlich etwa 40 Gigatonnen CO2 aus und den Modellierungen nach, wenn wir bis 2050 klimaneutral leben wollen, müssen wir eben jährlich bis dahin 10 Gigatonnen, also ein Viertel davon, was wir momentan jährlich ausstoßen, müssen wir durch Negativemissionen kompensieren, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet hättet, dass man mit Holzkohle etwas gegen den Klimawandel tun kann, genauer mit Pflanzenkohle. Damit arbeitet ein Startup aus Hamburg, Novocarbo, das im Bereich CDR, Carbon Dioxide Removal, tätig ist, also damit CO2 aus der Erde entfernt. Und wie das Ganze genau funktioniert und wie man das eigentlich hinbekommt und was man alles aus dieser Pflanzenkohle machen kann, darüber habe ich mit der Esther gesprochen. Viel Spaß bei der Folge.
Momentan zielt ja noch ganz viel darauf ab, die Emissionen einfach zu reduzieren. Das wird aber nicht reichen. Wir haben jetzt in den, ja eigentlich in den letzten 3 Jahren schon diese berühmte 1,5-Grad-Marke überschritten. Und bis 2050 möchten wir klimaneutral werden, in der EU, beziehungsweise auch in Deutschland natürlich. Und genau, dafür müssen wir eben, sagen alle Modellierungen, müssen wir eben auch aktiv CO2 aus der Atmosphäre wieder entfernen. Und dafür sind eben diese Carbon Dioxide Removal Methoden oder Kohlenstoffentnahme Methoden.
CDR ist also eine ganz wichtige Zukunftstechnologie, wie wir sehen. Aber die Frage, die mich da jetzt genauer interessiert hat, ist, wie holt man das CO2 eigentlich genauer aus der Luft? Da gibt es nämlich mittlerweile eine ganze Reihe von Ansätzen und die sind ganz unterschiedlich. Der bekannteste, den wir aus vielen Zusammenhängen kennen, ist wahrscheinlich Bäume zu pflanzen. Das wissen wir alle. Bäume binden CO2 durch Photosynthese. Kennen wir alle auch noch bestimmt aus dem Biounterricht. Das Problem ist nur, Bäume können abbrennen, gefällt werden, an Krankheiten sterben und dadurch wird eben das CO2 wieder frei. Außerdem lässt sich nur schwer kontrollieren, ob die Bäume wirklich gepflanzt werden, ob das tatsächlich auch wirklich zusätzlich passiert. Wir kennen die ganzen Greenwashing-Versprechen auch, die einige Unternehmen da doch gemacht und damit entsprechende Skandale produziert haben. Dann gibt es am anderen Ende des Spektrums sogenannte Direct Air Capture Technologien. Das sind riesige Filteranlagen. Müsst ihr mal googeln, sieht ganz eindrucksvoll aus, die CO2 direkt aus der Umgebungsluft saugen. Klingt nach Science Fiction, gibt's aber schon. Das Unternehmen Climeworks betreibt so eine Anlage auf Island, die weltgrößte sogar. Und ja, das Problem an dem Ganzen ist allerdings, es ist extrem teuer und extrem energieintensiv und damit in gewisser Weise natürlich kontraproduktiv. Esther erklärt das Ganze so.
Ja, die meisten Leute haben wahrscheinlich schon von DAX gehört, Direct Air Capture, wo mit ja, großen quasi CO2-Staubsaugern das CO2 aus der Luft in der Atmosphäre gefiltert wird, dann komprimiert wird und dann wird es in der Regel einfach in irgendeine, ja, einfach unter die Erde gepumpt in irgendwelche zum Beispiel leeren Erdgasspeicher, wo das Erdgas eben schon rausgenommen wurde und dann liegt es da einfach rum und ist da auch relativ sicher. Das Ganze ist aber ziemlich, ziemlich teuer und auch ja, schwer einfach in der Skalierung und nicht sehr energieeffizient. Deshalb stehen diese Anlagen auch an Orten, die einfach sehr viel erneuerbare Energie erzeugen, also Windenergie oder Solarenergie, da gibt das dann noch irgendwie Sinn vielleicht. Aber wenn man jetzt ja, fossile Energie verwenden würde, um diese CO2-Staubsauger zu betreiben, dann hat das natürlich am Ende überhaupt gar keinen Sinn mehr.
Ja, energieintensive CO2-Staubsauger, das klingt nicht besonders fortschrittlich. Und damit kommen wir zu dem, was Novocarbo jetzt anders macht. Ein Ansatz, der irgendwo, könnte man sagen, zwischen Natur und Hightech liegt. Die Idee, statt das CO2 mit aufwendigen Maschinen aus der Luft zu filtern, nutzt man Pflanzen, die das ohnehin schon sehr effizient tun. Denn jede Pflanze zieht, wie wir wissen, beim Wachsen CO2 aus der Atmosphäre und baut den Kohlenstoff in ihre Zellwände ein. Das Problem dabei ist allerdings, wenn die Pflanze stirbt oder verrottet oder wenn wir sie verbrennen, geht der Kohlenstoff zurück in die Atmosphäre und der Kreislauf dreht sich weiter. Was Novocarbo macht, ist diesen Kreislauf zu unterbrechen.
Im normalen Kohlenstoffkreislauf stirbt die Pflanze dann irgendwann und wird dann von Mikroorganismen zersetzt oder wird eventuell auch von Menschen verbrannt, also energetisch genutzt. Und durch beide Prozesse würde dann wieder Kohlenstoff freigesetzt werden in der Form von Methan oder auch CO2 und dadurch wieder in die Atmosphäre gelangen. Und man kann dann den Prozess aber unterbrechen, indem man erstmal die Biomasse auch einfach nicht verbrennt. Das ist relativ einfach umzusetzen. Und zweitens, indem man die Biomasse so umwandelt, dass sie nicht mehr von Mikroorganismen verwertet werden kann, also inerter wird. Und genau, das geht eben durch Pyrolyse. Also im Prinzip ist es sehr ähnlich wie Holzkohle, nur dass wir mittlerweile auch andere Biomassen verwenden. Aber im Prinzip ist das Ganze auch keine neue Technologie. Also Kühlerei ist, glaube ich, eine der ältesten Handwerke der Menschheit. Also Kohle hat man schon sehr, sehr lange gemacht.
Das ist interessant. Oft sind es eben die alten Technologien, die uns in eine nachhaltige Zukunft führen. Das haben wir in dem Podcast schon öfter gehört, beispielsweise in der letzten Folge, als ich mit Philipp Gerhardt über Agroforstwirtschaft gesprochen habe. Also auch hier bei Novo Carbos ist im Grunde eine Jahrtausende alte Idee, aber modern umgesetzt. Statt Holzmeiler im Wald betreibt Novo Carbo industrielle Pyrolyseanlagen. Pflanzliche Reststoffe, wie Esther gerade schon erzählt hat, also Altholz, Grünschnitt, Nussschalen, werden hier bei 600 bis 800 Grad unter Sauerstoffausschluss verkohlt. Der Kohlenstoff konzentriert sich und bildet ein stabiles Gerüst, kann nicht mehr durch Mikroorganismen verwertet werden und es entsteht Pflanzenkohle. Und gegenüber anderen Technologien wie beispielsweise Direct Air Capture, also den großen CO2-Staubsaugern, ist dieses Verfahren auch noch besonders energieeffizient, wie Esther mir erklärt hat.
Erstmal wird die Energie eben für die Pyrolyse an sich verwendet. Also es ist so, dass wir nur einmal zu Anfang den Prozess anheizen müssen quasi und dann läuft das von selber. Also energetisch deckt sich der Prozess allein mit der Energie, die eben in dem Holz steckt. Man kennt das vom Streichholz, da muss man ja auch anfangs erstmal nur Reibungsenergie hinzufügen einmal und sobald die Flamme dann brennt, muss man ja keine Energie mehr hinzufügen, sondern die Flamme brennt einfach weiter, bis das Streichholz schwarz ist. Genau, und du hattest gesagt, wir erzeugen ja auch Abwärme. Das ist bei einem Streichholz ja auch so, es hat ja nicht nur genug Energie, um das Holz zu verkohlen, also um sich selbst zu verkohlen, sondern kann sie auch die Finger ganz schön daran verbrennen. Und in dem Fall ist es also im industriellen Prozess ist genauso. Wir erzeugen eben so viel Wärme, dass es nicht nur die Pyrolyse anheizt oder die Pyrolyse verursacht, sondern wir erzeugen eben auch Abwärme, die wir dann als klimaneutrale Energie entweder selbst nutzen oder verkaufen können.
Was das Geschäftsmodell von Novo Carbo so interessant macht, ist, dass dieser Prozess im Prinzip gleich drei Produkte hervorbringt. Erstens die Pflanzenkohle selbst, ein physisches Produkt, das Novo Carbo an Kunden verkauft und mit dem man, wie wir noch hören werden, eine Menge machen kann. Zweitens die Prozesswärme, die Esther gerade erwähnt hat. Die kann ins lokale Wärmenetz eingespeist werden und an Energieversorger und benachbarte Industriebetriebe verkauft werden. Und dann wird für jede Tonne CO2, die in der Pflanzenkohle dauerhaft gebunden wird, ein sogenanntes Kohlenstoffentnahmezertifikat ausgestellt, ein Carbon Removal Credit. Und den kaufen Unternehmen, die ihre unvermeidbaren Restemissionen langfristig ausgleichen wollen.
Genau, das ist unsere dritte Einnahmequelle. Also wir haben einerseits das physische Produkt Pflanzenkohle, andererseits die Wärme. Und dann als drittes eben die Kohlenstoffzertifikate. Und das Geschäftsmodell braucht eben alle drei, sonst funktioniert das nicht.
Dieses Zweifachmodell setzt Novo Carbo in sogenannten Carbon Removal Parks um. Das sind Standorte, in denen diese Pyrolyseanlagen stehen und eben möglichst in Nähe der Energieversorger, die diese Prozesswärme dann auch abnehmen und ins Wärmenetz einspeisen, Stadtwerke und ähnliche Akteure. Esther erzählt nochmal, wie das genau funktioniert, denn in Grevesmühlen an der Ostseeküste in Mecklenburg gibt es so einen Park.
Wir haben eben in Grevesmühlen unseren ersten Carbon Removal Park gebaut und sind dann da eben mit den Stadtwerken in Grevesmühlen uns über die Wärmeabnahme einig geworden. Also die Stadtwerke wollten eben erneuerbare Energien oder ihren erneuerbaren Wärmeanteil erhöhen und ja, nehmen uns da eben die Wärme ab. Ja, und unseren nächsten Parkplan, wir nehmen eben gerade in Dessau, wo auch die Stadt die Wärme abnimmt. Eine andere Anwendung ist auch, eine andere Möglichkeit ist auch, dass die Industrie die Wärme abnimmt. Industrien brauchen ja häufig Wärme, sei es nur zum Heizen ihrer Bürogebäude, aber es gibt ja auch viele, viel energieintensive Industrie, die auch Prozesswärme brauchen.
Nicht nur der Prozess der CO2-Entnahme, sondern auch das Produkt, was dabei entsteht, die Pflanzenkohle selber. Das hat mich auch nochmal interessiert, was man damit so alles machen kann. Und das ist wirklich ein sehr überraschender Stoff, wie Esther mir erklärt hat. Und ein Anwendungsfeld ist auch überraschenderweise Jahrtausende alt.
Fangen wir vielleicht mal mit der klassischen Anwendung an. Das ist eben die Anwendung als Bodenhilfsstoff. Was ich hatte, glaube ich, vorhin schon erwähnt, dass das auch keine neue Anwendung ist, weil schon vor tausenden von Jahren im Amazonasgebiet Pflanzenkohle oder Holzkohle vielmehr angewendet wurde und damit eine sehr fruchtbare Erde erzeugt wurde, die sogenannte Terra Preta. Diese, oder schwarze Erde sagt man, glaube ich, auf Deutsch auch. Und die haben eben Boden, der ansonsten in dem Gebiet sehr wenig fruchtbar ist, deutlich aufwerten können. Diese eigentlich sehr alte Methode hat man dann irgendwann wiederentdeckt und ja, sich davon nochmal inspirieren lassen und hat dann herausgefunden, dass die Pflanzenkohle eben durch ihre sehr hohe Porosität, kennt man zum Beispiel auch von Aktivkohle, die auch zum Filtern eingesetzt wird, diese hohe Porosität oder hohe innere Oberfläche der Pflanzenkohle lässt sie wie so eine Art Schwamm im Boden wirken, der einfach sehr, sehr viel Wasser speichern kann, also gerade in sandigen Böden kann man damit den Boden stark aufwerten.
Die Anwendung von Pflanzenkohle geht aber weit über die Landwirtschaft hinaus. Besonders spannend fand ich die Anwendung in Baustoffen, denn Pflanzenkohle wird beispielsweise als Zuschlagstoff in Asphalt gemischt und Asphalt ist als Kohlenstoffsenke besonders interessant. Ja, bei Kohlenstoffsenken, man würde an Moore oder Ähnliches denken und nicht an Asphalt und Straßen, aber ja, wenn sie mit Pflanzenkohle gemacht sind, haben sie einen ganz besonderen Vorteil.
Da muss man natürlich auch von Fall zu Fall gucken, aber was für uns besonders interessant ist, ist erstmal Asphalt. Und bei den ganzen Anwendungen von Pflanzenkohle muss man halt immer schauen, kann man wirklich nachverfolgen und garantieren, dass zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit der Kohlenstoff nicht wieder in die Atmosphäre gelangt. Und das ist eben bei Asphalt der Fall, weil Asphalt zumindest in Europa und besonders in Deutschland zu fast 100% recycelt wird. Und die Pflanzenkohle sich bei den Prozessierungstemperaturen von Asphalt auch nicht zersetzen kann. Asphalt wird eben zu sehr hohen Quoten recycelt. Der recycelte Asphalt geht direkt wieder in den neuen Asphalt, also in der Regel wird eine Straße ausgebaut. Ja, das Fräsgut heißt, es wird zerkleinert, dann kommt es wieder in Asphaltmischer, es wird neues Bitumen hinzugegeben. Und das heißt, man kann eigentlich garantieren, dass eben die Pflanzenkohle in dem Asphaltsystem ja, bleibt. Und damit hat man eben eine permanente Senke geschaffen.
Kommen wir nochmal auf die Carbon Credits zu sprechen, auf die CO2-Entnahmezertifikate, die Novocarbo ja verkauft. Das sind, wie wir jetzt gehört haben, keineswegs Freifahrtsscheine für Unternehmen, noch mehr CO2 sorglos emittieren zu können, sondern die sind notwendig, weil in manchen sehr energieintensiven Bereichen in der Stahlindustrie oder bei der Herstellung von Zement Emissionen anfallen, die gar nicht anders kompensiert werden können, als eben CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Und ganz am Anfang dieser Folge haben wir auch gelernt, dass selbst wenn wir all unsere Emissionen auf Null reduzieren, wir immer noch, um auf Netto Null zu kommen, wir CO2 der Atmosphäre entziehen müssen. Was ist das eigentlich für ein Markt? Wie funktioniert eigentlich dieser Zertifikatehandel genau? Das hat mich auch interessiert und da habe ich Esther nochmal gefragt, denn dieser Markt ist relativ jung, den gibt es so erst eigentlich seit 2019. Bis jetzt ist er noch komplett freiwillig. Die EU plant den vielleicht in den Emissionshandel zu integrieren, den es jetzt schon gibt. Und kürzlich hat die Nachricht Schlagzeilen gemacht, dass ein großes Unternehmen, Microsoft, die Abnahme von solchen Zertifikaten reduzieren will. Und das war eben ein Unternehmen, was diesen Markt lange Zeit sehr stark gestützt hat.
Momentan ist der Carbon Removal Zertifikatmarkt noch freiwillig. Es gibt ja das EU ETS, das Emission Trading Scheme, das zielt ja momentan eben auf die Reduzierung von Emissionen ab. Also Negativemissionen sind da noch gar nicht irgendwie integriert. Genau, aber es passiert freiwillig, während ETS ja verpflichtend ist, der Compliance-Markt. Und im ETS werden eben die Emissionen gecapped, für die Länder, dann den Unternehmen zugeteilt. Und die Unternehmen dürfen eben nur so viele Emissionen erzeugen, wie sie quasi Zertifikate dafür haben.
Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wenn Unternehmen CO2-Entnahmezertifikate kaufen können, bremst das dann nicht vielleicht den Willen, überhaupt Emissionen zu reduzieren? Das ist eine berechtigte Sorge. Die Science-Based Targets Initiative, also der internationale Standard für Unternehmensklimaziele, verlangt deshalb, dass Unternehmen erst mindestens 90% ihrer Emissionen senken müssen. CDR darf nur für die letzten unvermeidbaren Restemissionen eingesetzt werden, wie ich gerade schon erklärt habe. Und für Esther gibt es dabei auch noch einen ganz anderen wichtigen Punkt.
Ja, erstens würde ich sagen, die Zeit rennt hier ein bisschen. Ich habe eben schon ja gesagt, wir haben eigentlich die 1,5-Grad-Marke schon gerissen. Deshalb müssen wir eigentlich alles einfach auffahren, was wir auffahren können. Und zweitens muss man auch sagen, dass es gar nicht möglich ist, die Emissionen auf Null zu reduzieren. Weil es eben so sogenannte Hard-to-Abate-Industries gibt. Genau, also bei manchen Prozessen ist es einfach chemisch gesehen nicht möglich, CO2-Emissionen zu vermeiden. In manchen Industrien, zum Beispiel in der Stahlindustrie, wird Kohlenstoff ja auch oder Graphit, als Graphit oder Anthrazit zum Beispiel oder als Steinkohle, Koks als Reduktionsmittel eingesetzt. Das ist auch super schwer zu ersetzen. Also teilweise einfach sehr schwer, teilweise wirklich unmöglich. Da kann man natürlich immer Alternativen irgendwie entwickeln, aber es wird einfach sehr, sehr lange dauern.
Wir haben schon gesagt, es geht gar nicht hier unbedingt um Hightech, sondern Pflanzenkohle ist eigentlich eine ganz alte Technologie. Und das ist vielleicht ganz interessant, auch etwas, das im Prinzip eigentlich jeder selber machen kann. Wie Esther mir erzählt hat, gibt es da auch sogar so eine kleine Art Maker-Szene, die Pflanzenkohle selber herstellt.
Ja, von allen Methoden ist Biochar wirklich die einfachste erstmal. Ich habe mir schon gesagt, dass es eigentlich schon eine super alte Technologie ist, jetzt halt ein bisschen moderner. Also es ist im Prinzip sehr einfach. Im Prinzip kann das jeder auch in seinem Garten machen. Die Zertifizierung und alles drumherum ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger, aber im Prinzip ist es halt nicht besonders kompliziert. Also es ist am einfachsten und ist auch bisher am weitesten entwickelt.
Zum Schluss hat mich natürlich noch interessiert, wie Esther als ausgebildete Chemikerin dazugekommen ist, in einem CDR-Startup wie Novocarbo zu arbeiten. Und mich hat auch natürlich interessiert, wie ihr Arbeitsalltag da so aussieht.
Kleines bisschen Zufall. Also ich habe angefangen, Chemie zu studieren, weil ich dachte, damit kann man sehr viele Probleme lösen, die wir gerade haben. Ja, weil mir halt auch Nachhaltigkeit am Herz liegt, habe ich dann mich während der Promotion auch mit grüner Chemie befasst. Und mit Biopolymeren, noch nicht wirklich mit Karbonisierung oder Pyrolyse, obwohl das auch in meiner Arbeitsgruppe gemacht wurde. Aber da bin ich irgendwie gar nicht so richtig mit in Berührung gekommen. Habe nur so am Rande davon gehört. Irgendwie zufällig auf diese Stellenanzeige gestoßen und hatte aber auch noch gar nichts von Biochar gehört, noch gar nichts von Biochar Carbon Removal gehört. Und habe mich dann ein bisschen eingelesen und war direkt total begeistert. Und dachte mir halt, das ist eigentlich so einfach. Und warum machen wir das nicht längst? Und wir haben noch gar nicht die ganze Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten von Pflanzenkohle abgedeckt. Aber da gibt es auch so viele auch umweltrelevante, sowas wie Filtration, Bodensanierung, so Schadstoffabsorption, ist alles super spannend. Und es ist halt auch einfach ein sehr, ja, sehr vielfältiges Material. Ja, irgendwie hat mich das dann sehr gereizt, weil es einfach auch viele meiner, ich sag mal, Herzensthemen ja behandelt hat.
Heute ist erst das Arbeitsalter bei Novocabo aufgeteilt zwischen Labor und Büro. In Hamburg hat sie ein Labor für Qualitätskontrolle und Produktentwicklung aufgebaut und die andere Hälfte der Zeit verbringt sie mit Kundenprojekten. Und auch die sind erstaunlich vielfältig und das Interessante, hat sie mir erzählt, ist dabei eben auch, dass sie diesen Stoff, den Novocabo produziert, das Biochar, dass sie den auch mal in der praktischen Anwendung näher kennenlernt.
Also viel von meinem Arbeitsalltag ist auch mit den Kunden rauszufinden, was sie überhaupt brauchen, weil es häufig so ist, dass es halt auch ein komplett neues Projekt für sie ist, wenn sie entscheiden, dass sie Pflanzenkohle anwenden wollen. Ja, das kann jetzt im Asphalt sein oder auch im Beton, ja, in den verschiedensten Anwendungen, also auch sowas wie Bodensanierung, wo es dann ganz stark auf die Oberflächeneigenschaften der Pflanzenkohle ankommt und die Porosität. Also man ist irgendwie in vielen, man lernt sehr, sehr viel über sehr viele Bereiche. Stahl war auch mal ein sehr großes Thema. Also man glaubt gar nicht, wie viele unterschiedliche Kohlenstoffe für wie viele unterschiedliche Teilprozesse die einsetzen. Und uns ist es auch immer wichtig, dass wir nicht einfach die Kohle irgendwo hinpacken, wo sie dann einfach ist, sondern als Deponie oder sowas, sondern dass man halt wirklich auch so ein Co-Benefit daraus hat, also dass die Kohle auch die Eigenschaften verbessert, die Materialeigenschaften, sei es jetzt im Asphalt oder im Polymer, und dass man dadurch vielleicht noch andere Sachen ersetzen kann, die den CO2-Fußabdruck sonst erhöhen würden. Also zum Beispiel im Beton kann man vielleicht einen Anteil von Zement ersetzen. Zement hat ja einen sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck und dadurch eben die CO2-Bilanz verbessern.
Als ich für diese Folge recherchiert habe, hat mich erstmal nur das Thema CDR eigentlich interessiert und Novocabo als Startup und Pflanzenkohle als Stoff, aber unglaublich interessant, was man aus diesem Stoff alles machen kann. Also wie energieeffizient einmal die Herstellung ist und dann, wie Esther auch gerade nochmal erzählt hat, was man mit dem Material dann alles machen kann. Nicht nur, wie vielfältig man es einsetzen kann, sondern auch, dass man dadurch sogar noch die Eigenschaften bestehender Produkte verbessern kann. Also es geht gar nicht nur darum, CO2 aus der Luft zu ziehen, sondern auch sogar um sowas wie Materialwissenschaft, also Materialien besser und nachhaltiger zu machen. Wow, das war super interessant, mit Esther zu sprechen. Also auf jeden Fall mein Blick auf Holzkohle oder Pflanzenkohle hat sich dadurch komplett verändert. Vielen Dank, dass ihr auch mit dabei wart, dass ihr wieder reingehört habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich wie immer auch gern reinlesen auf meinem Blog. Da gibt es natürlich wieder eine schriftliche Version unseres Gesprächs. Ansonsten habt einen schönen Frühling und macht's gut. Bis bald. Ciao.